Deutschlandfunk. Freistil.
Die Götter ließen einst an einem langen Seil eine Banane und einen Stein herab, um die Menschen auf die Probe zu stellen, welches Geschenk des Himmels sie vorziehen würden. Erwartungsgemäß entschieden sich die Neuguineaner für die Lebensfrucht Banane. Dieser Moment besiegelte aus der Sicht des Mythos die Sterblichkeit des Menschengeschlechts. Indem der Mensch sich gierig an die reife Frucht des Lebens klammert, verliert er das Leben. Hätte er dagegen den vordergründig weniger attraktiven Stein gewählt, dann hätte der Mensch von den Göttern als Belohnung das Geschenk der Unsterblichkeit erhalten.
Unsterblich, ewig,
Granit,
fest,
Kiesel,
unsterblich,
Granat,
ewig,
Basalt,
fest, beständig,
Lava,
unbezwingbar,
Schiefer,
kristallin,
Dolomit,
unnahbar,
Quarz,
wunderschön. Kaum einen Meter unter den Füßen beginnt das Reich der Steine. Beim Spazierengehen in der Natur direkt unter den Fußsohlen. Doch auch beim Schlendern in der Stadt sind Steine nicht weit entfernt. Selbst dort, wo es keine Straßenzüge mit abgeschliffenem Kopfsteinpflaster mehr gibt, gilt der Satz: Unterm Pflaster liegt der Strand, der Sand oder der Fels. Wer im Urlaub einmal barfuß über sonnenwarme Felsen gelaufen ist oder in der Meeresgischt seinen Stein gefunden hat, der weiß, wie sich das Reich der Steine anfühlt. Ob am Ufer einer Flussbiegung, bei einer Wanderung durchs Hochgebirge oder am Meer. Menschen sammeln Steine und machen sie zu Hause zu ihren Lebensbegleitern.
Steine sind für mich die Verbindung zu was ganz Altem. Und zwar Urgestein hat mit Urzeiten zu tun. Und wenn ich dann in ferne Länder reise, dann habe ich häufig so Assoziationen zu Steinen, die ich irgendwo sehe, zum Beispiel in der Wüste Sinai, gibt es ja so Steinberge. Und das war so, dass je nachdem, wie die Sonne auf die Steine schien, die Farben ganz kräftig und leuchtend herauskamen und sich die Steine verändert haben, Schatten fielen und ich sozusagen Skulpturen und Geister in den Steinen sehe, erkenne. Und ich deswegen auch Steine mitnehme, um da eine Erinnerung dran zu haben.
Im Gegensatz zu anderen Sachen, die vergänglich sind, kann mir der Stein wirklich eine Geschichte erzählen, die also vielleicht Tausende von Jahren alt ist.
Ich sammle Steine eigentlich immer nur am Strand. Da liegen mir die richtig wunderschönen, rundgeschliffenen Steine, meist mit einer bestimmten Struktur, mit Linien drin. Besonders auf Kreta habe ich jetzt bestimmt 25, 30 Steine mit nach Hause genommen. Jeder Gang zum Strand habe ich mir meistens die Taschen gefüllt mit 4, 5 Steinen. Und jetzt habe ich eine Menge davon mit nach Hause genommen.
Das ist ja ein spezieller Stein, der vom Wasser gewaschen ist und gespült ist und ganz glatt ist. Und in diesem Moment, wo ich den in den Händen halte, hat er auch was sehr Kühlendes. Aber für mich auch sowas, ja, so Kraftgebendes. Und ich spüre auch so ein bisschen das Meer, aus dem der kommt.
Häuser und Wohnungen, die Quarzuhr am Handgelenk, das Küchengeschirr und selbst der Siliziumchip. Sie alle basieren auf mineralischen Verbindungen. Wir wohnen buchstäblich im Stein.
Es ist 6.30 Uhr. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es folgt nun eine Sendung.
Bereits der erste morgendliche Gang führt ins Reich der Steine. Der Weg ins Badezimmer, das mit Fliesen gekachelt ist. Die Kloschüssel und das Waschbecken sind aus Feldspat und Tonmineralien hergestellt. Der Wasserhahn wurde aus dem Erz eines Steins herausgeschmolzen. Und beim Frühstück geht's gleich weiter. Das Glas mit dem erfrischenden Orangensaft war einmal Quarzsand. Ebenso das Fenster, durch das die Morgensonne wärmend in die Küche scheint.
Kein Auto stände vor der Haustür, hätte man nicht vorher Eisenerze abgebaut. Und ohne den Siliziumkristall würde kein Computer ans Netz gehen. Eheringe, Schmuck, das Münzgeld, Beton, die Dachziegel, die Blumenvasen, das Kupfer der Elektrokabel, Glühbirnen und der Fensterrahmen aus Aluminium. Sie alle existieren nur durch unsere mineralischen Verwandten, wobei wir uns dieser Zusammenhänge kaum noch bewusst sind. Selbst im traditionellen Grundsteinsetzen beim Neubau eines Hauses zeigt sich die Entfremdung vom Stein. Maurerkelle, Zement und Festrede sind auch heute noch immer dabei. Doch der Stein ist verschwunden. Er wird inzwischen durch einen industriell gefertigten Hohlblock ersetzt.
Unseren täglichen Stein gib uns heute.
Der gesamte Planet Erde ist im Grunde nichts anderes als ein riesiger Stein. Menschen, Tiere und Pflanzen bilden einen turbulenten äußeren Saum auf der gelassen im All schwebenden Steinkugel. Das Wort Stein stammt aus der indogermanischen Sprachwurzel Stei, was so viel wie gerinnen, sich verdichten, fest werden bedeutet. Ein Stein ist also etwas Geronnenes, Prozesshaftes. Rolf Hollerbach, der Leiter des Mineralogischen Museums der Universität Köln, kennt sich in der Geschichte der Steine bestens aus.
Ein ganz wichtiger Typ sind die sogenannten magmatischen Gesteine, die aus einer ehemaligen flüssigen Schmelze erstarrt sind. Dazu gehören eben so Gesteine wie der Granit, der Basalt. Teilweise bilden die sich ja auch vor unseren Augen durch Vulkanismus. Es gibt aber eine ganze Reihe von Gesteinen, die zum Beispiel durch Ablagerung von Mineralkörnern entstehen. Denken Sie an die Sande und Kiese und Schotter am Rheinufer oder in den Sandgruben. Das sind ja auch schon Gesteine, die sind noch nicht fest, aber die werden auch mal Sandsteine.
Wer also näher hinschaut, der entdeckt, nichts ist fest, alles verändert sich. Steine sind im Moment des Betrachtens erstarrte Bewegungen. Sie verwandeln und ändern sich genauso wie Pflanzen, Tiere und Menschen, nur sehr viel langsamer. Könnten wir uns 10.000 Jahre lang vor eine, sagen wir, Felswand im Himalaya oder eine Steilküste der Bretagne legen, so könnten wir deutlich sehen, wie die Steine sich verändern. Schade, geht leider nicht. Spätestens nach knapp 100 Jahren begrenzt ein Grabstein die irdische Reise. Aber vorstellen lässt sich der langsame Prozess der Verwandlung schon, wenn sich die Augen schließen und ein Bild auf dem inneren Monitor erscheint.
Gott schläft in den Steinen, atmet in den Pflanzen, träumt in den Tieren und erwacht im Menschen.
Aus den indischen Veden.
Zeit.
Vor langer Zeit war die Erde ein rotierender Feuerball aus roter Glut, in dessen Innern Temperaturen von 5000 Grad Celsius herrschten. In einem Zeitraum von Milliarden von Jahren kühlt sich die Erde immer weiter ab, bis der zähflüssige Magmateig eine Felskruste von rund 35 Kilometern bildet. Der enorme Druck im Erdinnern bläht die Erdkruste an bestimmten Stellen so stark auf, dass Gebirge entstehen. Wie riesige Eisschollen schwimmen die Kontinente der Erdkruste auf dem flüssigen Magmameer. Doch gelegentlich bricht die Felshaut auf und der Druck der Unterwelt entlädt sich im Lavastrom und Ascheregen der Vulkane. Von dem Augenblick an, wo Magma zu Fels erstarrt, kehrt der Verwandlungsprozess sich wieder um. Das neu entstandene Gestein verwittert und wandelt sich zu neuen Formen. So also ist der Stein auf die Erde gekommen. Durch Abkühlung einer glutflüssigen Kugel, die Menschen seit kurzer Zeit bewohnen.
Es ist unglaublich. Die Steine, die Menschen am Strand von Kreta, in den Pyrenäen oder in den glatt geschliffenen Flussbecken des Tessins sammeln, sind uralte Zeitzeugen der irdischen Evolution. Rolf Hollerbach kann ihr Alter genau bestimmen.
Es gibt Granite, die geologisch ganz jung sind, erst ein paar hunderttausend oder Millionen Jahre alt sind. Sie können aber einen Granit finden, der vielleicht knapp 2 Milliarden Jahre alt ist, und Sie würden ihm so einfach keinen Unterschied ansehen. Oder wenn man an Meteorite denkt, das ist ja das Älteste, was wir haben. Das fasziniert viele Leute natürlich auch noch, dass sie da also praktisch an den Ursprung unseres Universums fast oder zumindest unseres Sonnensystems hinschauen können.
Wir Steine. Wenn einer uns hochhebt, hebt er Urzeiten empor. Wenn einer uns anhebt, hebt er den Garten Eden empor. Wenn einer uns hebt, hebt er Adams und Evas Erkenntnis empor und der Schlange staubessende Verführung. Ein Ranzen voll gelebten Lebens sind wir. Wer uns hebt, hebt die hart gewordenen Gräber der Erde. Die Wurzeln der Träume halten wir versteckt für euch.
Nelly Sachs, Chor der Steine.
Jedes Atom des menschlichen Körpers war einmal ganz real Bestandteil eines fernen Steins oder Sterns. Kein Wunder, dass sich viele Menschen unbewusst vom Wunder der Steine faszinieren lassen. Alle Tiere, alle Pflanzen und auch die menschliche Gattung ist im Lauf der Evolution durch eine lange, langsame Entwicklung aus Mineralien und Kristallen entstanden. Wie eng dieser Zusammenhang ist, zeigt zum Beispiel die innige Verbindung von Flechten und Steinen. Und am Meeresstrand sehen die fest an die Felsen gehefteten Napfschnecken fast wie kleine Steine aus. Alles, was ist, verdanken wir dem Stoff der Steine, was sich auch im biblischen Urbild des aus Lehm geformten Menschen widerspiegelt.
Ohne steinerne Grundstoffe könnte der Körper des Menschen nicht überleben. Calcium, Natrium, Schwefel und Fluor sind unverzichtbar, damit sich lebende Zellen aufbauen können. Da sitzt man nun beim Italiener, verzehrt Pasta, Pizza und Salat und hat die steinerne Basis der Ernährung vergessen. Ganz zu schweigen vom steinigen Gerüst unseres Körpers, den Knochen. 99% der Trockensubstanz des Skeletts bestehen aus Calciumphosphat, dem fünfthäufigsten Element der Erdkruste. Irgendwann werden unsere Knochen verwittern, zu Sand zerfallen und sich zu Staub und Lehm verwandeln, aus dem dann irgendwann wieder ein richtiger Stein entsteht.
Staub bist du, und zum Staube sollst du heimkehren.
Genesis Kapitel 3, Vers 19.
Für die Psychotherapeutin Irmtraut Tarr sind Steine ein wichtiger Teil ihrer psychologischen Arbeit. Ihre Praxisräume sind gefüllt mit den unterschiedlichsten Steinen. Sanfte Handschmeichler, gezackte Granite, transparente Kristalle. Die Therapeutin ist davon überzeugt, dass der Zugang zur Ewigkeit und Zeitlosigkeit ein sinnerfülltes Leben erleichtert. Steine könnten helfen, die Endlichkeit des irdischen Lebens zu akzeptieren.
Weil wir vielleicht ahnen, dass wir auch mal eintauchen werden in diese Zeitlosigkeit. Also erinnert ja an Ewigkeit, der Stein. Und das ist faszinierend, aber auch beängstigend. Die sind genauso lebendig wie wir auch, nur eben ist ihre Lebendigkeit eine, die nur sehr schwer sichtbar ist. Die vollzieht sich eben über Millionen. Aber wenn man sie so mal auf der subatomaren Ebene anschaut, sind die höchst lebendig und differenziert, genau das, was wir auch sind.
So betrachtet können Steine genau das sein, worauf Johann Wolfgang von Goethe verwies, stumme Lehrer. Sie bringen uns in Kontakt mit den grundlegenden philosophischen Fragen, mit denen die Menschen seit Tausenden von Jahren ringen.
Ich glaube, dass die Steine uns sozusagen angucken, die haben Gesichter und aus diesen Gesichtern spricht die Zeit, da spricht unsere Frage, woher kommen wir, wohin gehen wir und was sind wir jetzt? Und ich glaube, dieses intuitive Gefühl, die sind lange vor uns da gewesen und die bleiben noch lange. Und dieses Kommen und Vergehen, es gibt wahrscheinlich keine bessere Verkörperung der Zeit als der Stein. Für mich verkörpert der Stein so dieses Mensch werde konkret, weil wir heute so zugetextet werden und weil ich so viele Kinder vor Augen habe, die so wundgeredet werden, die auch Worten nicht mehr trauen. Und der Stein plötzlich ist so ganz konkret. Das kann man in die Hand nehmen, der ist fest. Und für mich heißt das eben, werd fest, werd jemand, der umsetzt, was er sagt, der tut.
Die Therapeutin arbeitet mit ihren Klienten ganz praktisch am Stein, wie sie es ausdrückt. Manche Menschen fühlen sich anscheinend zu einem bestimmten Zeitpunkt zu ganz bestimmten Steinen hingezogen. Irmtraut Tarr nutzt in ihrer Arbeit besonders die Symbolkraft der Steine.
Wir brauchen solche Leinwand-Projektionsflächen, in die wir hineinschauen können, die uns etwas spiegeln. Und ich meine, was sehe ich im Stein? Ich sehe ja letztlich mich selber. Wir brauchen Flächen, Formen, Symbole, wo unser Unbewusstes andocken kann. Das kann dieser Stuhl sein, das kann aber auch ein Stein sein. Wie oft habe ich schon Kindern in Therapien besonders so einen flachen Handschmeichler in die Hand gegeben und die werden ruhig. Es gibt für mich kein schöneres Symbol als ein Stein, der in seiner Schlichtheit, der kein Imponiergehabe, kein Gegockel, kein mehr scheinen als sein, kein so tun als ob drauf hat, sondern der einfach das ist, was er ist.
Oder wie es eine Steinliebhaberin ausdrückt.
Fels in der Brandung sein, sowas wirklich, was Erdverbundenes, was ganz Verwachsenes, Natürliches.
Der Kiesel ist als Geschöpf vollkommen, sich selber gleich, auf seine Grenzen bedacht, genau erfüllt vom steinernen Sinn, mit einem Geruch, der an nichts erinnert, nichts verscheucht, keinen Wunsch erweckt. Sein Eifer und seine Kühle sind richtig und voller Würde. Kiesel lassen sich nicht zähmen. Sie betrachten uns bis zum Schluss mit ruhigem, sehr klarem Auge.
Der polnische Dichter Zbigniew Herbert.
Feels no pain, and an island never cries.
So viel hat der Stein durchgemacht, so viel Brandnarben trägt er in sich, so viel Verwandlung hat er erlebt. Deshalb ist er dem Menschen bei allem Unterschied so verwandt und in seiner Gelassenheit und Ruhe so fremd.
Ich glaube, das ist eine ambivalente Faszination. Also einerseits spüren wir wahrscheinlich intuitiv, das sind Geschöpfe, wie wir auch. Auf der anderen Seite sind sie uns so fremd, sie sind so ganz anders, weil die Steine eben so schlicht einfach das sind, was sie sind.
Das in unserem Kulturkreis vorherrschende Bild vom toten, starren, leblosen Stein hat sich zur Metapher des Herz aus Stein verdichtet. In dem Märchen »Das kalte Herz« erzählt Wilhelm Hauff die Geschichte eines jungen Mannes, dessen Gier das eigene Herz zu Stein werden ließ.
Der Holländer Michel öffnete eine Kammertüre und führte Peter hinein. Peters Herz zog sich krampfhaft zusammen, als er über die Schwelle trat, denn der Anblick, der sich ihm bot, war sonderbar und überraschend. Auf mehreren Gesimsen von Holz standen Gläser mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt, und in jedem dieser Gläser lag ein Herz, und an die Gläser waren Zettel geklebt, mit Namen darauf geschrieben, die Peter neugierig las. »Schau«, sagte der Holländer Michel, »diese alle haben des Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen. Keines dieser Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt, und ihre ehemaligen Besitzer befinden sich wohl dabei, dass sie den unruhigen Gast aus dem Hause haben.« »Aber was tragen sie denn in der Brust?«, fragte Peter, den dies alles schwindeln machte. »Dies«, antwortete der Holländer und reichte ihm aus einem Schubfach ein steinernes Herz. »Ein Herz von Marmorstein? Aber Holländer Michel, das muss doch ganz kalt sein in der Brust.« »Freilich, aber angenehm kühl. Warum soll ein Herz denn warm sein? Im Winter nützt doch die Wärme nichts, und im Sommer, wenn alles heiß und schwül ist, du glaubst nicht, wie solch ein Herz kühlt. Und weder Angst noch Schrecken, weder törichtes Mitleiden und anderer Jammer pocht an dein Herz.«
Menschen können verhärten, das ist erstmal ein Notfallreflex, dass wenn uns ein Trauma ereilt oder wenn der Schmerz zu unmenschlich ist, uns niederdrückt, dass wir erstmal in die Erstarrung gehen. Und wieder denke ich eigentlich an die Kinder, die ja nur so eine bestimmte Kapazität haben, Schmerz auszuhalten. Menschen können verhärten bis in die Organe hinein. Wir sprechen von Nierenstein, Gallenstein, Zahnstein. Aber Menschen haben eben auch die Möglichkeit, das zu erkennen, das sich bewusst zu machen und sich eben zu entscheiden, was zu überwinden. Dass wir kapieren, dass Menschsein heißt Arbeit an uns selber, um eben nicht zu resignieren, um nicht verhärtet zu werden, denn die Gefahr ist gleichermaßen da.
Ein wichtiges Bindeglied zwischen Mensch und Stein sieht die Therapeutin in den
Wunden und Verletzungen, die wir alle in uns tragen. Und ich glaube mittlerweile, dass aber gerade, ist eigentlich so ähnlich wie beim Stein, in diesen Wunden, in diesen Vertiefungen, da kommt ja oft diese vielen Farben heraus, und analog der Mensch eben, dass auch wir gerade an unseren Wunden Stellen besonders heilbar sind. Und der Stein zeigt uns ja sehr deutlich durch seine Kanten, Ecken, Verwundungen, Verletzungen, durch seine Niederlagen, dieses Gebrochenwerden, genau das, was wir auch leben, aber eben dieses Trotzige auch, dieses und dennoch bin ich da und dennoch bin ich nicht zerstört worden.
Verwandlung, Kreislauf, Transformation. Bevor sich innere und äußere Schönheit entfalten können, muss oft etwas gesprengt werden. Beim Menschen zum Beispiel Selbstverurteilung oder einengende Glaubenssätze und im Steinbruch die Felswand. Menschen schürfen gigantische Mengen von Gestein, Erzen und wertvollen Mineralien aus der Erdkruste und bauen daraus ihre moderne Welt auf. Die Schritte der steinernen Verwandlung lassen sich im Endprodukt kaum noch erkennen. Frank Pfeffekofen, Chef der Quirrenbach-Steinbrüche bei Lindlar, zeigt auf die mächtigen Wände seines Steinbruchs.
Es fängt also erstmal an mit der Begutachtung der Blockwand. Dann wird mittels einer Sprengung die Wand so gelöst, dass sie maschinell geborgen werden kann. Und dann geht es weiter in die Verarbeitung so, dass transportfähige Stücke entstehen. Transportfähig heißt bei uns ca. 25 bis 28 Tonnen. Und diese Steine werden dann wiederum auf Sägen zu im Endeffekt bis zur Fliese weiterverarbeitet, bis zur Bodenplatte, bis zur Küchenarbeitsplatte oder bis zu dem Bodenbelag, der halt in Köln in der Fußgängerzone liegt.
Im Lindlarer Steinbruch wird bereits in der vierten Generation Grauwacke gebrochen. Ein ungewöhnlich harter, grauer Sandstein, durchzogen von farbigen Nuancen.
Das ist keine leichte Arbeit, ich bin gelernter Bürokaufmann und hier ist schöner. Erstmal ist kein Stein wie der andere, es sind alles Unikate, ich habe noch nie zwei gleiche Steine hier gesehen. Man erlebt immer wieder was Neues, immer wieder neue Farben, neue Formen, andere Fossilien, die man noch nicht kennt. Und es wird nie langweilig, es ist jeden Tag was Neues.
Von den archaischen Steingesichtern der Osterinseln über die Marmorskulpturen Michelangelos bis hin zu den Künstlern der Moderne, immer schon haben Menschen den Stein als Material und Werkstoff geschätzt. Ulrich Rückriem zählt weltweit zu den bekanntesten Bildhauern. Bekannt wurde er durch seine unverwechselbaren Steinblöcke, die er im Steinbruch teilen lässt und mitsamt ihrer Bearbeitungsspuren in verschiedensten Variationen wieder zusammenfügt. Bis zu 3 Meter hoch sind seine Skulpturen. Anders als manch anderer seiner Kollegen ist für Rückriem der Stein nicht nur Material, aus dem der Künstler eine ästhetisch ansprechende Form schafft. Der rohe Felsblock, so wie er aus dem Steinbruch kommt, hat für ihn bereits eine so starke Wirkung, dass der Künstler nur noch wenig gestalten muss.
Das Schöne, finde ich, ist dieser Wechsel zwischen dem rohen Stein, der so auch aus dem Steinbruch kommen könnte, den man sich so auch in der Felswand vorstellen kann, und dann so diesen Stufen zum bearbeiteten Stein hier.
Genau dieser Prozesscharakter der wuchtigen, scheinbar unveränderlichen Steinblöcke fasziniert viele Besucher der Rückriemhallen in Rommerskirchen.
Das gefällt mir sehr gut. Die Wand finde ich ganz toll. Dieses Rausbrechen, dieses Einschlagen, damit man das rausbrechen kann und dann wieder zusammensetzen und dann in verschiedenen Strukturen. Also finde ich, ist doch nur Kunst.
Dieser Ansicht waren nicht alle Besucher. Als im Jahr 1994 die Rückriemhallen in Rommerskirchen-Sinnstädten eröffnet wurden. Einige Landwirte des kleinen Dorfes zwischen Köln und Aachen äußerten doch erhebliche Zweifel, ob diese findlingsartigen Steinblöcke wirklich ausstellenswerte Kunstobjekte sind. Rückriem erinnert sich an seinen ersten Steinbruch im westfälischen Anröchte. Dort faszinierte ihn die physische Präsenz der Steinblöcke auf Anhieb. Durch Beobachtung der Arbeitsvorgänge entstanden die grundlegenden Ideen zu seinen Skulpturen.
So wie der Stein rauskommt und die Formen, die der Steinbruch gibt, das ist wunderbar. Das sind so Formen, die sind schon gegeben, also brauche ich schon gar nichts sonst zu machen. Ich brauche nur noch weiter zu spalten oder dann die Horizontspaltungen anzusetzen oder die Vertikalen, die also gegen das Material dann laufen, ne? Oder ich schneide. Die Farben sind immer verdeckt. Ja? Nur wenn du jetzt schneidest, schleifst und polierst, dann kommt die Farbe. Dann kommt das von innen nach außen. Dann guckst du in den Bauch von dem Stein.
Vor 30 Jahren wurde Rückriem die Ausrichtung seiner bildhauerischen Arbeit durch ein Schlüsselerlebnis immer klarer. Über eine Spedition ließ er sich damals aus einem Steinbruch Steine anliefern.
Da habe ich 5 bestellt und die kamen dann gespalten an, weil die platzsparend übereinander wieder zurückgesetzt worden sind. Weil auf dem Lastwagen habe ich dann keinen Platz weggenommen. Ich denke, boah, das ist aber ein Ding. Ne? Das ist es. Ne? Das war ein Schlüssel. Und dann bin ich eben dem Stein nachgefahren. In dem Moment, wo der Steinbruch sich dann mehr oder weniger offenbart, da fängt meine Arbeit an. Ich höre da auf, wo andere anfangen. Also der Design hört auf, sobald wie möglich. Das ist also, weil der Stein ja selbst eine unheimliche Kraft hat, ja, wenn man die drin lässt.
In Rückriems Arbeiten wird der ursprüngliche Charakter der Steine gleichzeitig erhalten und überschritten. Natur und menschliche Gestaltung ergänzen sich, gehen unmerklich ineinander über. Ein derartiger bildhauerischer Eingriff setzt eine Haltung voraus, die den Stein als Gegenüber ernst nimmt.
Der Stein muss geachtet werden, nicht ich.
Der Bildhauer sieht seine monolithischen Steinblöcke nicht als isolierte Skulpturen. Jeder Stein braucht eine passende Umgebung, die seinen Charakter ergänzt und verstärkt. Im besten Fall sollten Skulptur und Umgebung eine Einheit bilden. Die höchste Befriedigung zieht der Bildhauer dann aus seinen Arbeiten, wenn sie sich organisch in eine Naturlandschaft einfügen. Verwirklicht hat Rückriem dieses Ideal unter anderem in Huesca, im Vorland der spanischen Pyrenäen.
Wenn du zum Beispiel nach Huesca kommst, ne, dann stehen da auf einmal mitten in der Landschaft und ohne Voranmeldung 20 Steine von mir, dann ist das Schönste, was mir passieren kann. Weil das ist nicht im sogenannten Kulturraum. Viele Leute, die mich da auch nicht kennen, die denken, das wäre von Mimri gekommen. Aber das irgendwie hat eine unheimliche Wirkung auf einen Menschen, der da zufällig vorbeigeht.
José Lebreros Dahls schreibt im Katalog zu den Huesca-Stelen:
Im Laufe der Zeit wird die Sonne das Gras trocknen. Der Regen wird dafür sorgen, dass es wieder wächst. Die Bäume und die Abende werden Töne von Ocker, Indigo, Grau und Violett annehmen. Die Naturgeschichte des Ortes, die Kreisläufe, die ihn in die Zeit einbetten, werden einen unwandelbaren, steinernen Zeugen haben.
Die Leute haben Angst, und wenn da ein Stein ist, der ganz still ist, der keine große Sensation ausstrahlt, sondern nur sich selbst in der Stille da. Und ist ganz, ganz fein nur behandelt, die Kraft eben nicht verliert und vor dir steht. Und das halten die wenigsten Leute noch aus. Da kommt was rüber, was ich gar nicht erklären kann. Man wird sehr still, und aber auch stark. Am schönsten ist eigentlich, wenn man sprachlos wird. Ist was anders wie ein aufrechtstehender Stein. Ja? Also ein liegender Stein ist ja mehr viel ruhiger. Du guckst von oben drauf und möchtest praktisch mit dem da hinlegen und schlafen. Du hast also ein ganz anderes Gefühl dem Stein gegenüber. Und dieses Gefühl vom Stein im Unterbewusstsein ist ja bei den Menschen was mit Steinen. Weil das eigentlich ein uraltes Material, was den Menschen begleitet hat, durch Generationen, durch Jahrtausende. Das ist schön. Das ist schon fantastisch.
Wenn Rückriem über die Beziehung von Menschen und Steinen spricht, verweist er auf das magische Band, das die beiden ungleichen Partner verbindet. Immer haben Menschen versucht, das Geheimnis der Steine zu ergründen. Egal, ob unsere Vorfahren die rätselhaften Steinringe von Stonehenge errichteten oder die Alchemisten den Stein der Weisen suchten. Wobei es sich beim Stein der Weisen nicht um einen realen Gegenstand zu handeln schien, sondern eher um ein Symbol. Äußerlich gesehen der Versuch, unedle Metalle in wertvolles Gold zu verwandeln. Tiefer betrachtet ging es dagegen um die Transformation des Menschen in ein weises und selbstbestimmtes Wesen.
Musik. Dass Bildhauer von Michelangelo bis Ulrich Rückriem ihre steinernen Gegenüber in wunderbare Kunstwerke verwandelt haben, ist bekannt. Doch dass Musiker wie Klaus Fessmann, Professor für Komposition am renommierten Salzburger Mozarteum, tonnenschweren Steinen Klänge entlocken, die der Schönheit europäischer Kunstmusik in nichts nachstehen, wissen noch wenige. Auch Klaus Fessmann brauchte Zeit, um sich an diese für ihn völlig neue Erfahrung zu gewöhnen.
Das war jenseits meiner Denkweise. Ich habe nur den Konzertsaal gedacht. Ich war Pianist. Ich habe in künstlichen oder künstlerischen, künstlichen Kategorien gedacht, aber nicht in real praktischen Elementarphänomenen.
Jeder Gegenstand hat eine Seele. Und diese Seele kann befreit werden, indem der Gegenstand in Schwingung versetzt wird.
John Cage.
Schon im alten China wurden Klangsteine bespielt. Archäologen datieren die frühesten Funde rund 1000 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung. Einzelne, in einem hölzernen Rahmen aufgehängte Klangplatten waren damals Teil religiöser Tempelzeremonien. Freischwingend brachten die Mönche sie mit Schlägeln zum Klingen. Den Klangsteinen wurde eine enorme Achtung entgegengebracht. Wer einen derartigen Stein beschädigte, dem drohte der Schnitt durch die Kehle. Im Abendland gelten Steine dagegen meist als tote Materie, als beliebiges Material, das allenfalls durch seine ästhetische Wirkung Beachtung findet.
Inspiriert durch die Stimmung in unterirdischen Höhlensystemen, experimentierte Klaus Fessmann mit musikalischen Skulpturen aus Plexiglas und Spiegeln, die durch Sonneneinstrahlung in Schwingung gerieten und eigenständige Klänge hervorbrachten. Zufällig hört der Künstler, dass in Oberschwaben ein Bildhauer mit Klangsteinen arbeitet. Doch Fessmann kommt zu spät, der Bildhauer ist gerade gestorben. Außer einem kleinen Klangstein hat er keinerlei Aufzeichnungen hinterlassen. Fessmann begann vor rund 10 Jahren selber, Klangsteine zu suchen, zu bearbeiten und zu bespielen.
Dieser Klangstein stammt aus dem oberen Engadin, zieht sich unter den großen Brocken des Engadins, dem Pizpanü, dem Pizpanina, dem Pizmoderatsch durch, beginnt im unteren Veltlin und geht dann bis zum nördlichen Comosee rüber. Den Stein habe ich seit ungefähr 8 Jahren und seit dieser Zeit arbeite ich ihm, habe ihn ganz langsam begonnen einzuspielen, mit ihm einfach das herauszuentwickeln, was heute seine Klanglichkeit ausmacht. Er besteht hier aus 9 Lamellen, die insgesamt von der obersten Lamelle bis von 120 cm bis hier knapp 1 Meter nach unten gehen, der aber als ein dreidimensionaler Block vorzustellen ist. Man kann ihn natürlich durchklopfen, zum Schwingen bringen oder dann mit dem Wasser durch die Hand. Ich spiele den Stein mit der ganzen Hand. Den Fingern, nehmt bis zum Ball nach hinten, nehmt diese Finger auch in einer bestimmten Weise, zum Beispiel um sehr hohe Töne zu erzielen. Oder um mit der ganzen Hand nun einfach den ganzen Block, den ganzen Stein in Schwingung zu versetzen. Ganzen Block hinein. Spiel an allen möglichen Stellen dieses Blocks und hole aus diesen verschiedenen Klangtypen, die da drin sind, nur die unterschiedlichen Klänge heraus.
Die Geräusche bedeuten nichts. Unterm Dach hausen die Vögel. Und sicher haben sich noch andere Tiere in dem alten Gemäuer eingenistet. Wenn man längere Zeit hier sitzt und nur den Geräuschen lauscht,
könnte man meinen, die Steine hätten ihr eigenes Leben. Ja, manchmal glaube ich, ich kann sie atmen hören, und ich bin sicher, dass sie es wissen, wenn ich hier sitze. Ich fühle es.
Götz Tomalla.
Klaus Fessmann kniet auf dem Boden der Kölner Lutherkirche. Aus einem Krug gießt er Wasser in eine Schale. Um den Stein zum Schwingen zu bringen, muss der Musiker die Steinskulptur ganz real umarmen. Fast wie im Liebesspiel mit einem menschlichen Partner. Berührt, umfasst und streichelt er den Stein. Für die Dauer von Augenblicken verschmelzen Mensch und Stein, Spieler und Bespieltes gegenüber. Sind es solche Momente, die Mystiker über die Jahrtausende hinweg als Vereinigung der Gegensätze, als Unio Mystica bezeichneten?
Kieselsteine im Mund und Wörter, die auf ihnen kauen, Steinwörter, alt und haltbar mit einem Kern aus süßem Schnee. Sie können, sobald die Wälder sich beugen und der Abendsee Feuer schluckt, zu singen beginnen.
Peter Hertling.
Damit sehen Sie dieses wunderschöne Gebilde hier, diese sogenannte tote Materie, die man erst am Schluss eines Lebens als eine Platte oder einen Stein mitbekommt. So sehen Sie das als eine lebendige Materie, wie alles, was uns umgibt. Materie ist immer auch geistfähig. Für mich habe ich den Begriff der Ökologie des Hörens dann genommen, dass man im Hören lernt, wie man mit den Dingen der Welt umgeht und sie nicht durch politische Manifeste in die Ökologie legt, sondern durch sowas lernen sie viel mehr über Materie. Sie nehmen so einen Stein viel, viel bedeutender und wichtiger wahr, als wenn sie ansonsten über eine Straße oder hier über diesen Boden hinweggehen. Sie werden wissen, dass da Klang ist.
Der eigentliche Klang, können Sie noch mal erklären, wodurch er entsteht, durch Vibration der Rippen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Der eigentliche Klang entsteht durch das Phänomen, dass man den ganzen Stein in Schwingung bringt. Man bekommt schon hier vorne einen Ton, wenn man den spielt. Also hier. Aber das ist nur ein kleiner Aspekt des ganzen Steins. Entscheidend ist, dass man den ganzen Block hat. Und dann immer wieder schaut, wo die Klänge sind, weil die verschiedenen Tiefentöne zum Beispiel, die sitzen jetzt nicht an einer Lamelle, ja, sondern die sitzen irgendwo im Stein drin. Ah. Und die muss man finden, mit denen muss man dann arbeiten.
Und es ist die Eigenvibration des Steins, die angeregt wird durch ihr Streichen, Verstreicheln, kann man ja fast schon sagen.
Ja, das kann man sagen, ja. Das ist dann, ich darf ganz wenig Kraft aufwenden, deswegen kommt es diesem ganz feinen Streicheln schon sehr, sehr nahe. Ich sehe es eher unter dem Aspekt, dass ich mit ihm kommuniziere. Ja, und meine Fähigkeiten und seine Fähigkeiten, meine Bedingungen und seine Bedingungen, die miteinander eine Korrespondenz eingehen. Weil ich kann nicht mit den normalen menschlichen Kategorien wie viel Druck, viel Kraft, viel Lautstärke, viel Töne und dergleichen, also in diesen Korrespondenzen arbeiten. So wie ich mit Ihnen kommuniziere, so kommunizieren Sie hier mit einem Material, das viel, viel sensibler ist, als man ihm jemals zugeordnet hat. Also für mich ist das wesentlich sensibler als das Klavier oder als die Geige.
35 Jahre lang lagerte der Klangstein, den Klaus Fessmann gerade in der Kölner Lutherkirche bespielt, in einem Engadiner Steinbruch. Inzwischen stehen rund 30 Klangstelen in seinem Atelier und drängen den schwarzen Konzertflügel an die Wand. Die ersten Klangsteine brachte Fessmann aus einem Gebirgsurlaub im Engadin mit nach Hause. Inzwischen wählt der Musikprofessor gemeinsam mit den Steinspezialisten vor Ort gezielt die Steinquader aus, die sich am besten zum Klingen bringen lassen.
Möglichst homogen, ohne störende Adern oder Einschlüsse sollten sie sein. In einem aufwendigen Prozess werden die Steine geglättet und geschliffen, bis Diamantsägen im Zentimeterabstand vorsichtig die Lamellen aussägen. Anschließend muss sich der Stein erst einmal beruhigen, bis sich die Molekularstruktur gesetzt hat. Manchmal spielt Fessmann seine Instrumente jahrelang ein, bis sie ihren individuellen Klangcharakter gefunden haben. Dabei scheint es einen Zusammenhang zwischen der geografischen Heimat der Klangsteine und ihrem besonderen Klang zu geben.
Wenn man lernt, eine Region, eine Landschaft zu erkennen, aufgrund des typischen Steinklangs, den sie hat, dann ist es auch der Klang der Landschaft, oder heißt das? Und nicht umsonst haben die Mönche sich immer die Orte rausgesucht, wo alles gestimmt hat. nicht nur das Visuelle, sondern wo die gesamte Energie gestimmt hat. Deswegen wurden die Klöster an diese für uns heute quasi unmöglichen Stellen gesetzt. Chartres zum Beispiel auf einer riesengroßen Klangplatte gebaut. Deswegen hat es auch diese unglaubliche Akustik, weil es vom Boden her bringt es die ganze Kirche zum Schwingen. Wenn man sich mal damit befasst, eigentlich mit diesem Phänomen des Klangs und des Steins, da kommt man auf so ungeheuer wichtige Dinge im Menschsein. Es ist das Bewusstsein an dem Leben so eines Steins, der ja unendlich viel länger lebt als ich, eine ganz winzig kleine Strecke mitgehen zu können, in ihm diese Kräfte, die in ihm schlummern, mit mir in Verbindung zu bringen und daraus eine der höchsten Formen von Musik zu gestalten.
Ohrenlichtmusik nennt Fessmann in Anlehnung an einen altchinesischen Begriff seine Steinklänge. Solche Klänge übersteigen die ästhetische Dimension und führen zu der Erfahrung,
dass man mit Musik Erkenntnis erzielen kann, dass man damit Gedanken erfahren kann, die da bewältigbar sind. Das zeigt eigentlich dieser alte chinesische Begriff, dass im Ohr ein Licht angeht. Und das Licht ist sozusagen das Phänomen, das die Erleuchtung mit sich bringt und weist auf dieses Phänomen hin, das wir nicht mehr haben. Dass wir dröhnen uns die Ohren voll, um einigermaßen ein Gefühl zu haben, um ein Gespür zu haben. Wir hören aber nicht mehr hin.
Ein musikalisches Denken, das Musik mit den Kategorien Melodie, Harmonie und Rhythmus beschreibt, weist bei Fessmanns Steinklängen buchstäblich auf Granit.
Es ist nicht mehr relevant zu denken, dass ich hier Melodien spiele, dass ich hier Harmonien, welche Harmonien sollen es denn sein? Sollen es pentatonische, zwölftontechnische oder andere von Menschen gedachte sein? Das sind sie nicht, die aus dem Stein herauskommen. Rhythmen, vorgedachte Rhythmen von mir oder von wem?
Der Musiker konzertiert in seinem Trio Klangsteine zusammen mit dem Cellisten Friedemann Dehn und dem Stein- und Wasserschlagwerker Manfred Kniel. Lange versuchte Fessmann, seine Steine mit der Stimmung des Cellos zu kombinieren. Ohne Erfolg. Denn solche musikalischen Stimmungen sind abstrakte Festlegungen. Erst als das Cello nach der Stimmung des Steins gestimmt wurde, gelang der Spagat zwischen Kultur und Natur.
Das Trio spielt am liebsten in Kirchen und Klöstern, weil die steinerne Architektur dieser Aufführungsorte sich organisch mit den instrumentellen Steinklängen verbindet. Doch auch in klassischen Konzertsälen überträgt der Gesang der Steine sich auf eigentümliche Weise auf die Zuhörer. Beim Spielen der Steine, die ohne jeden Oberton schwingen, sind die Klänge bereits körperlich spürbar, bevor sie konkret zu hören sind. Als Zuhörer hat man das Gefühl, mitten im Klang zu stehen und von ihm fortgetragen zu werden.
Musik, du mehr als wir, von jeglichem Warum befreit. Du Sprache, wo Sprachen enden. Du Zeit, die senkrecht steht auf der Richtung vergehender Herzen. Gefühle, zu wem? O du der Gefühle Wandlung, in was? In hörbare Landschaft. Du Fremde, Musik, du uns entwachsener Herzraum. Innigstes Unser, das uns übersteigt, hinausdrängt. Heiliger Abschied, da uns das Innere umsteht als geübteste Ferne, als andere Seite der Luft, rein, riesig, nicht mehr bewohnbar.
Rainer Maria Rilke an die Musik.
Der Stein, das Leben und die Ewigkeit. Ähnlich wie musikalische Klänge schwingen auch die Steine auf der Molekularebene und befinden sich so in dauernder Veränderung. Sie werden geboren, reifen und sterben eines Tages, um in anderen Formen wiedergeboren zu werden. Zwar unterstützen auch Luft und Feuer, sprich Wind und Temperaturschwankungen, den Wandlungsprozess der Steine, doch die wichtigste Rolle in diesem Prozess spielt das Wasser.
Wasser spielt eigentlich die Hauptrolle, und zwar in verschiedener Form. Für das Zerfallen des Gesteins ist die sogenannte Frostsprengung mitverantwortlich, dass also Wasser zunächst mal eindringt und dann, wenn es dann im Winter gefriert durch die Ausdehnung, dann diese Risse aufweitet und dann diese Gesteine auseinandersprengt. Und später wird das Wasser immer wieder eindringen und die Minerale umwandeln, zersetzen oder schließlich dann auch in der Form, wenn dann größere Wassermengen im Spiel sind, dass dann das Gestein eben in einem Fluss abgerollt wird oder in der Meeresbrandung eben auch dann bewegt wird.
Wenn Steine mit Wasser zusammenkommen, entsteht oft eine Ausdrucksstärke, eine Form, wenn es nicht zu lange im Wasser gelegen hat. Nämlich Wasser ist auch der große Gleichmacher, man muss es vorher retten. Und dann kann es eine einzigartige Naturskulptur sein.
Auch der bekannte Kölner Publizist und Steinesammler Günter Wallraff zeigt sich fasziniert von der formbildenden Kraft des Wassers. Während er einzelne Besucher durch die private Ausstellungshalle seiner Steinobjekte führt, erzählt er.
Es sind hier Steine, die sind so vollendet von der Form her, dass selbst Professoren der Mineralogie, die ich die vorführte, sich als nicht zuständig erklärten und mich zu den Frühgeschichtlern schickten, weil sie es nicht glauben wollten, dass das von der Natur geschaffen wurde.
Nichts ist weicher als Wasser, nichts härter als Stein. Doch bezwingt das weiche Wasser den harten Stein. Schwaches besiegt Starkes, Starres unterliegt Beweglichem. Jeder weiß es, niemand handelt danach. Wahres ist oft wie das Gegenteil. Lao Tse.
Gebirge wandern, Ozeane entstehen, und Meeresböden verwandeln sich in Wüste. Würde ein Astronaut in einer Zeitreise 200 Millionen Jahre rückwärts reisen, so würde er die heutige Erde nicht wiedererkennen. Südamerika, Afrika, Indien, Australien und die Antarktis gehörten damals zum Superkontinent Gondwana. Zwischen Gondwana und dem Asien und Europa umfassenden Eurasia erstreckte sich ein riesiger, als Tethys bezeichneter Urozean. Vor der Küste Eurasiens schwamm die Insel Tibet, aus der das heutige Dach der Welt mit seinen schneebedeckten Achttausendern emporwuchs. Durch die Verschiebung der Kontinentalplatten bildete sich im Schneckentempo die Welt der Kontinente so heraus, wie sie uns heute selbstverständlich erscheint. Der Wüstenboden, über den heute im algerischen Hoggar-Gebirge Karawanen ziehen, war vor Urzeiten Meeresboden.
Gerade steigt der Führer der Karawane von seinem Reittier, einer weißen Kamelstute. Vorsichtig betastet er die spröde Felswand, die sich entlang des Kamelpfades zieht. Als er mit seinen Fingerspitzen die weiche Sandsteinoberfläche der Wand lockert, stoppt der Beduine. In seinen Fingern hält er eine kalkweiße Muschel.
Still werden, dem Gesang der Steine lauschen, sich phasenweise in die Einsamkeit der Natur zurückziehen, als Gegenpol zur hektischen Geschäftigkeit der Welt. Das sind einige der Gründe, weshalb auch Günter Wallraff vor mehr als 10 Jahren die Steine als Lebensbegleiter entdeckt hat. Sein Haus ist gefüllt mit Fundsteinen und steinernen Kultobjekten ferner Länder.
Für mich sind Steine ein Gegengewicht, auch eine Gegenwelt zu meinem sonstigen Leben, was ja immer sich in negativen Zusammenhängen bewegt hat und wo ich auch mit zerstörten Strukturen zu tun hatte. Seitdem ich mich darauf einlasse, hat es mir geholfen, aus sehr, sehr kaputtmachenden und auch aufreibenden, nervlich belastenden Zusammenhängen wieder Kraft zu gewinnen. Und seitdem bin ich wieder auch aus einer schweren Krankheit, allerdings auch durch eine erfolgreiche Operation rausgekommen und bin neuer Mensch geworden.
Menschen scheinen sich in Zeiten pausenlosen Sprechens und rund um die Urkommunikation quasi wundgeredet zu fühlen. Sie trauen dem Labyrinth der Worte nicht mehr und suchen nach stillen Lebensbegleitern. Wie angenehm sind Freunde, die zuhören können, die einfach nur da sind.
Die letzten Fragen lass den Steinen. Sie sind alt und weise genug. Sie können sich liegen lassen und dabei doch wichtig nehmen. Was ihnen nicht eingeht, weisen sie fraglos ab. Sie bergen die Weisheit und hüten sich vor dem Geschwätz. Was schwer wiegt, bleibt lange liegen.
Viele müssen daran vorbei, bis sie selber schweigen können.
Gerd Werner Gries.
Die Steine reden nicht, die Steine schweigen und wissen alles. Ich sehe das jenseits der Esoterik. Wir Menschlein sind über Jahrmillionen von Steinen geprägt und von daher spüren wir, wenn wir uns darauf einlassen, auch die Kraft solcher Steine.
Kraft, Ruhe, Erdenschwere. Immer wieder tauchen diese Eigenschaften auf, wenn Menschen über Steine sprechen. In der Begegnung mit unseren mineralischen Verwandten scheint etwas überzuspringen, was wir als Menschen dringend nötig haben. Damit es uns erreichen kann, braucht es Geduld.
Man braucht lange Zeit, um einen Stein in seiner Besonderheit oder auch manchmal Einzigartigkeit zu erkennen. Man muss sich darauf einlassen. Die Indianer sagen, man muss einen ganzen Tag und eine Nacht vor einem Baum sitzen, bis der Baum einen wahrnimmt. Ich glaube, unser Leben reicht nicht aus, dass der Stein uns wahrnimmt, aber wir können ihn wahrnehmen. Wenn wir so weiterleben, die letzten Ressourcen vergeuden, zerstören, dann werden die Steine uns auf jeden Fall überleben.
Zu den Steinen hat einer gesagt: Seid menschlich. Die Steine haben gesagt, wir sind noch nicht hart genug. Erich Fried.
Unsterblich. Ewig.
Granit.
Fest.
Kiesel.
Unsterblich.
Granat.
Ewig.
Basalt. Fest.
Beständig.
Lava.
Unbezwingbar.
Schiefer.
Kristallin.
Dolomit.
Unnahbar.
Quarz.
Wunderschön. Irgendwann wird die Erde ihren erstarrten Nachbarplaneten gleichen. In spätestens 2 Milliarden Jahren wird die Hitze der Sonne alles Leben auf der Erdoberfläche verbrannt haben. Nur die Steine werden bleiben. Sie wachen ungerührt über Leben und Tod, sind jeder Stadt und jedes Menschen Fundament. Immer ist Steinzeit.